Dankeschön. Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir waren ja doch recht verbunden auch mit der ganzen Entwicklung hier, dass die Gemeinde so entstanden ist. Wir haben viel mitgebetet. Ich habe viele Beter motiviert, für euch zu beten und berichte immer wieder. Und die Geschwister freuen sich auch über dem, was hier in Grassau entstanden ist. Jetzt ist es wie lange her, dass ihr Gottesdienste hier habt? 3 Jahre schon?
Fast 3 Jahre.
3 im August oder so, glaube ich, hat es mal angefangen, gell? Ist das schon 3 Jahre? Ja, genau. Schön. Und jetzt sind Dorothee und ich ja wieder mal in Urlaub hierher. Uns zieht immer wieder die gleichen Leute in den Urlaub. Ich muss euch leider gestehen, das seid nicht ihr, sondern natürlich unsere Tochter und Schwiegersohn und die Kinder in Traunreuth. Und jetzt haben wir schon einige schöne Urlaubstage gehabt und haben diese kommende Woche noch vor uns. Und dann geht's wieder zurück ins richtige Leben. Und da darf ich mir heute Morgen Mut machen mit der Predigt für die Rückkehr und euch natürlich auch. Und zwar möchte ich über einen Textabschnitt sprechen aus dem 2. Korintherbrief im Kapitel 5. Und ich lese dort zunächst mal den Vers 14. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14. Und dort steht: Denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Der Vers 15 ist für meine Frau und mich sehr bedeutsam, weil es unser Trautext gewesen ist vor gut 32 Jahren. Und wir haben das immer wieder als Ansporn genommen, aber auch als großen Segen für unsere Ehe und für unser Leben erfahren, uns dem Herrn hinzugeben und nicht uns selber zu leben. Und dazu gibt es eine ganz starke Motivation. Die möchte ich euch heute Morgen sehr deutlich zu machen. Es heißt dort in dem Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns. Ich weiß nicht, was dich motiviert für die Nachfolge. Was dich motiviert, in die Gemeinde zu gehen. Was dich motiviert, einen Dienst zu tun für Jesus. Was dich motiviert, an einem Arbeitsplatz zu sein, wo man die einzige Gläubige ist. Oder vielleicht in deiner Familie bist du der einzige Christ. Hier ist ein ganz starkes Wort gesagt. Die Liebe des Christus drängt uns. Einmal tut sie das, weil wir reich beschenkt sind. Ich hoffe, dass du immer wieder vor Augen hast und dich niemals in einer negativen Weise daran gewöhnst, dass du von Gott reich beschenkt bist. Ich will mal aus dem Zusammenhang im 2. Korintherbrief euch ein paar Sachen in Erinnerung rufen. Ich beginne im Kapitel 2, im Vers 14. Kapitel 2 vom 2. Korintherbrief, Vers 14, dort sagt der Paulus: Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Wir dürfen Jesus verkündigen. Wir dürfen Jesus in die Welt hineintragen. Nicht nur einfach unseren Glauben oder irgendeine Aktivität, sondern eine Person. Wir sind Botschafter einer Person, nämlich des Herrn Jesus. Und wenn wir von der Liebe Christi gedrängt werden, dann deswegen, weil wir seine Zeugen sein dürfen. Im Kapitel 5 wissen wir, im Vers 20 steht, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind nicht Botschafter der Bundesrepublik, sondern wir sind Botschafter einer Person, nämlich von Jesus. Und wir tun das, wir lassen uns drängen von der Liebe des Christus, weil das Evangelium so herrlich ist. Ich kenne das Evangelium jetzt seit 45 Jahren. Und ich möchte euch sagen, ich bin noch viel begeisterter von dem Evangelium als damals, weil ich inzwischen mehr begriffen habe über meine eigene Verlorenheit und über die Liebe meines Herrn. Und im Kapitel 3, im Vers 7, da sagt der Paulus zum Beispiel, 2. Korinther 3, Vers 7, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben, er meint das Alte Testament, er meint die 10 Gebote, wenn das schon Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich ist, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Die Gläubigen des Alten Testaments waren bewegt von der Heiligkeit des Evangeliums und er sagt, wie sollte unser Herz nicht viel mehr bewegt sein von diesem unglaublichen Evangelium, dass Gott Mensch wird und sich töten lässt für uns, wieder aufersteht und lebt. Und deswegen sagt er im Kapitel 4, im Vers 1, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Und er wiederholt das nochmal im Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Und im Kapitel 5, Vers 8 sagt er, wir sind aber getrost. So, das sind Gottes Kinder. Die sind bewegt von der Tatsache, reich beschenkt zu sein durch die Liebe ihres Herrn. Und deswegen verkündigen wir diesen Gott. Wir sind reich beschenkte Menschen und wir vertrauen nicht uns selbst. Ich bin so froh, dass ich meine Nachfolge Jesus gegenüber, dass ich meinen Dienst für ihn nicht tun muss aus meiner eigenen Kraft, weil ich weiß, ich bin weit überfordert damit. Das sage ich meinem Herrn auch oft. Herr, ich bin überfordert mit meiner Aufgabe. Und ich habe ihm manchmal schon vorgeschlagen, wen er an meiner Stelle in meine Aufgabe setzen sollte. Aber er hat sich noch nicht überreden lassen, muss noch warten. Denn im Kapitel 4, im Vers 7, da steht, wir haben diesen Schatz des Evangeliums in irdenen, in tönernen Gefäßen. Und das merken wir auch immer wieder, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, wir merken, wie schwach sie wir sind, das umzusetzen, was er sagt, ihm zu vertrauen, wenn es schwierig wird, zu ihm zu stehen, wenn uns widersprochen wird, wir merken, wir sind schwache Gefäße. Und deswegen vertrauen wir unserem Herrn, so steht es hier. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Die Liebe des Christus drängt mich, weil es nicht zuerst auf mich ankommt. Jesus hat nicht gesagt, als ich begann, ihm nachzufolgen, so, jetzt habe ich dir alle deine Sünden vergeben, ich habe dich errettet und jetzt gib mal Vollgas, damit einmal endlich was aus deinem Leben wird und dass du es jetzt besser machst. Gott hätte allen Grund gehabt, das zu sagen, aber er hat es nicht. Sondern er hat gesagt, die überragende Kraft wird von mir sein. Es freut mich jedes Mal, wenn wir Taufe haben. Ihr habt ja alle schon Taufen miterlebt. Die hat ja zwei Vorgänge. Einmal das Untertauchen, das hat seine Bedeutung. Und das Wiederaufstehen hat auch eine Bedeutung. Und das hat unter anderem die Bedeutung, ich lebe nicht mehr aus meiner eigenen Kraft, meiner eigenen Frömmigkeit, sondern ich lebe aus der Kraft des Heiligen Geistes, der mich zu einem neuen Menschen macht. Das ist unser Herr. Die Liebe dieses Christus, die drängt uns. Und überdies haben wir ein ewiges Ziel mit unserem Leben. Kapitel 5, Vers 1. Wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung, damit ist unser Körper gemeint, abgebrochen wird, haben wir einen Bau im Himmel, einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Ich habe in meinem ganzen Leben, und du auch als Gotteskind, mit deinem ganzen Leben ein irdisches Ziel, das dieses Leben weit, weit überragt und überdauert. Die Liebe des Christus drängt uns, die Liebe, der uns ein solches Evangelium gegeben hat, eine solche Kraft, eine solche Aussicht, so das bewegt mich. Und wenn wir das gelesen haben im Kapitel 5, Vers 14, die Liebe des Christus drängt uns, dann möchte ich euch Mut machen, Geschwister, denkt immer wieder nach über diese Liebe unseres Herrn. Ich hoffe, dass du noch bewegt bist, gepackt von der Liebe deines Herrn und dass du dich niemals daran gewöhnst, dass das immer was Besonderes bleibt. Aber Nachfolge Jesu, das geschieht nicht nur auf den Höhen, an den sonnigen Tagen. Es gibt auch Tage, an denen Nachfolge Jesu schwierig ist. Manche Probleme haben wir sogar, weil wir Jesus nachfolgen. Ich hätte manche Probleme in meinem Leben nicht gehabt, wenn ich Jesus nicht nachfolgen würde. Ich hätte es manchmal viel leichter gehabt, wenn ich kein Christ wäre. Nun, in der Summe weiß ich immer, es gibt nichts Besseres, als mit Jesus zu leben, aber Nachfolge Jesu hat auch Schwierigkeiten. Zum Beispiel lesen wir im Kapitel 1, im Vers 3 Folgendes. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in allen unseren Bedrängnissen, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnissen sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also es gibt Bedrängnisse, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Kämpfe. Manchmal ist der Weg mit Jesus hart. Manchmal ist es Kampf. Vorhin beim Brotbrechen las ein Bruder diese Stelle vor, von wo der Herr Jesus im Garten Gethsemane war und der Engel zu ihm kam und ihn stärkte. Und wie ist es denn dann weitergegangen? Von da ab ging alles ganz easy, oder? Dann war alles ganz einfach für Jesus. Der Engel hat ihn gestärkt und jetzt ging alles wie von selbst, oder? Nein, wenn du weiterliest, gerade im nächsten Satz heißt es, er betete heftig. Ja, ist auch Jesus nicht erspart geblieben. Wir dienen diesem Herrn trotz aller Schwäche. Paulus sagt im Kapitel 2, im Vers 4, ich habe euch aus viel Bedrängnis und Herzensnot geschrieben, unter vielen Tränen. Ja, das gehört auch zum Christsein. Wir lieben Jesus und folgen ihm nach. Das bedeutet aber auch, es gibt auch Schwierigkeiten, es gibt Kämpfe, es gibt Niederlagen, es gibt Kosten zu tragen, es gibt Verlust. Aber was uns bewegt, ist die Liebe des Christus, die viel größer ist als all das, was uns beschäftigen kann. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann tun wir das auch in aller Aufmerksamkeit, in allem Verantwortungsbewusstsein. Im Kapitel 5, im Vers 10 sagt er zum Beispiel einmal, Kapitel 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wir werden Rechenschaft geben für unser Leben, für unsere Taten. Aber wir werden vor allen Dingen Rechenschaft geben darüber, ob wir der Liebe Jesu eine würdige Antwort gegeben haben. Denn was uns von Christus her prägt, ist seine Liebe. Und was er zuallererst sucht, ist nicht irgendwelche herzlosen Taten, nicht irgendwelche Pflichterfüllungen, sondern er sucht unsere Liebe. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So, das ist, was er sucht. Meine Liebe. Und die Liebe zeigt sich eben gerade dann, wenn es schwierig wird. Ich meine, Jesus zu lieben, wenn alles glatt geht, wenn er unsere Gebete erhört, wenn er uns Wunder schenkt, wenn er uns beschenkt mit allem Möglichen, ja, das ist ja einfach. Das kann ja jeder. Aber Jesus zu lieben, auch dann, wenn ich weinen muss, wenn es Tränen hervorbringt, wenn es Opfer kostet. Das ist wirklich Liebe. Wenn du einen Menschen liebst, beweist du ihm deine Liebe, ganz besonders dann, wenn es dich was kostet. Und so ist das Christus gegenüber auch. Und das hat Paulus bewegt, die Liebe des Christus. Und er meinte damit zunächst einmal, die Liebe des Christus zu mir bewegt mich. Die Liebe des Christus zu mir bewegt mich. Die beantworte ich. Wenn wir mal zurückgehen in unseren Text, Kapitel 5, da heißt es im Vers vorne dran. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Waren wir es für Gott. Das heißt so viel, wie Menschen haben gesagt, der ist ja völlig plemplem. Der ist ja völlig verrückt, übergeschnappt. So ein extremes Christsein, haben mir Leute schon gesagt. Weißt du, ich glaube schon auch, aber nicht so extrem wie du. Oh, ich bin nicht extrem, es gibt viel Extremere in der Liebe zu Jesus. Was war denn das, was Jesus am Kreuz gemacht hat? War das extrem? Heute sagt man Neudeutsch, das war krass. Das war echt krass. Was tun wir für Jesus? Ja, wir sind gepackt von der Liebe unseres Herrn, weil sie krass war. Weil er sich aller Dinge entäußert hat. Vorhin, als ich im Brotbrechen saß, habe ich darüber nachgedacht ein wenig. Ich war dann gleich wieder weg, weil anderes wieder gesagt wurde. Aber vielleicht ist es mal lohnenswert nachzudenken. Was hat Jesus denn alles verlassen? Was bedeutete das? Und weißt du, warum er das alles verlassen hat? Den Vater und den Himmel und die Anbetung im Himmel. Und da ist alles genauso gelaufen, wie er wollte im Himmel. Ja? Im Himmel passiert nur der Wille Gottes. Super. Und dann kam Jesus auf die Erde und wie war es da? Die Leute haben genau das Gegenteil gemacht, was er sagt. Sogar seine Jünger. Am Ende sind sie davongelaufen und haben ihn verleugnet. Na prima. Und Jesus hat diesen Weg gegangen, weil er mich liebt. Und daran will ich mich niemals gewöhnen, dass er mich so liebt. Er ist, wie wir es gelesen haben im Vers 14, für uns gestorben. Sein Leben hergegeben, für mich. Wer bin ich, dass Christus sein Leben für mich gibt? Ich meine, je länger du dich kennenlernst als Christ, umso weniger begreifst du, dass er gerade für dich ans Kreuz gegangen ist. Es ist ja nicht so, dass er ganz tolle Leute erlöst hätte. So 99-prozentiger Heiliger. Nein, er hat nur 100-prozentige Sünder erlöst. Und er muss ihnen das auch mal deutlich machen. Ja, wir sagen das so leicht im Römerbrief, in mir, in meinem Fleisch und Blut wohnt nichts Gutes. Ja, sagen wir in der Bibelstunde ganz nett nach. Und dann kommt irgendwas und Jesus überführt uns und wir sind ganz erschüttert. Denken, hätte ich nie gedacht, dass mir sowas passieren könnte. Was hast du erwartet, was aus dir kommt? Jesus hat es gewusst, dass nichts Gutes von dir zu erwarten ist. Und er hat sein Leben gegeben. Ich saß neulich in meinem stille Zeitsessel zu Hause. Ja, ich habe einen Sessel für die stille Zeit. Ja, und da hat mich eine Sünde bewegt in meinem Leben. Ich war traurig. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich war sehr traurig über mich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hoffe, du bist ab und zu mal traurig über dich, wenn es richtig ist. Ich meine, es ist nicht Selbstmitleid, sondern richtig traurig, weil du weißt, du hast Jesus traurig gemacht. Das ist die beste Traurigkeit, die es gibt. Und als ich da so saß und das dem Herrn gesagt habe, dann, ich habe da keine Stimme gehört, aber in meinem Herzen war der Gedanke, dass Jesus sagt, Michael, auch dafür bin ich ans Kreuz. Auch dafür. Die Liebe des Christus drängt mich. Lass mal den Finger kurz da drin und schlag mal ein bisschen weiter hin in den Epheserbrief, Kapitel 3. Epheserbrief, Kapitel 3. Und dort lese ich aus dem Gebet des Paulus. Es beginnt im Vers 14, beginnt sein Gebet für die Gemeinde in Ephesus. Und dann sagt er, betet er Folgendes, Kapitel 3, Vers 18, dass ihr fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Also die Länge, Breite, Höhe und Tiefe von der Liebe des Christus sollen wir erkennen, die alles andere erkennen weit übersteigt. Das war Epheser 3, Vers 18 und 19. Geschwister, ich hoffe, dass ihr noch wächst und dass ihr es ausstreckt danach und bete darum, dass ihr die Breite und Länge und Tiefe, die Höhe von der Liebe des Christus erfasst. Denn wenn dich was anderes motiviert, als Paulus sagt, die Liebe des Christus drängt uns, dann bist du irgendwann auf dem falschen Dampfer. Es wird alles mühsam. Es wird zäh. Es wird alles schwer. Und irgendwann hat man keine Lust mehr, die Menschen zu ertragen, zum Beispiel. Die Liebe des Christus drängt mich. Die Liebe des Christus heißt das zunächst einmal zu mir. Aber es ist nicht alles. Sondern was uns auch drängt, ist die Liebe des Christus zu den Verlorenen. Geschwister, wenn Christus nicht mehr errettet, nicht mehr interessiert wäre an der Rettung aller Menschen, anderer Menschen wie ich, dann wäre es um die Menschheit traurig bestellt. Ich bin so froh, dass Christus ein viel größeres Interesse hat an der Rettung von Menschen, wie ich das haben kann. Weißt du, ich bin manchmal so abgelenkt. Ich bin meistens sogar beschäftigt mit Gläubigen, das ist mein Job. Die nehme ich so in Beschlag, denn manche ist ja schrecklich, wie einen Christen beschäftigen können. Ich würde nicht ja viele mehr beschäftigen mit den Nichtchristen. Komme ich zu selten dazu. Aber Christus hat die Verlorenen gerne, er liebt sie. Ihr erinnert euch sicherlich an die Geschichte in Matthäus 9, wo der Herr Jesus seinen Jüngern sagt, schaut euch die Leute an, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ermattet und vernachlässigt wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 9, Vers 36. Und Jesus liebt diese Schafe. Und deswegen, wenn du das Evangelium liest, dann liest du immer wieder, er ging durch alle Städte und Dörfer. Und wenn da steht alle, dann glaube ich das, dass alle sind. Also ich weiß nicht, Israel ist ja nicht so groß, nicht mal so groß wie Bayern, schätze ich. Also ich will ja, Entschuldigung, das war jetzt, jetzt hätte ich keiner gesagt, Bayern wäre klein, ja, aber Bayern ist ein großes Land, ja, natürlich. Aber Israel ist kleiner. Und Jesus ging durch alle Städte und Dörfer. Wenn ich euch sagen würde, okay, 3 Jahre hast du Zeit, durch alle Städte und Dörfer Bayerns zu gehen und dort zu evangelisieren, du würdest gar nicht anfangen, weil du sagst, es ist unmöglich zu bewältigen. Jesus hat das getan. Und er sprach alle möglichen Leute an. Er sprach Zöllner an, der Inbegriff der Bosheit und der Verschlagenheit. Wie Zachäus und Matthäus zum Beispiel. Er hat Pharisäer angesprochen, wie der Nikodemus zum Beispiel, also die fromme Elite, die sich für etwas Besseres hielten, die hat er auch angesprochen. Und dann hat er Huren angesprochen, Prostituierte, mit denen hat er sich an einen Tisch gesetzt und sich unterhalten. Die Pharisäer hätten die nicht mal mit der Pinzette angefasst. Jesus ging hin und hat Zugang gefunden durch seine Worte, durch seine Gesten, durch das, was aus seinem Herzen kam. Jesus liebt Menschen. Er liebt nicht nur mich, er liebt auch die Verlorenen. Und wenn Paulus sagt, die Liebe des Christus drängt uns, dann muss es diese Liebe des Herrn sein, die uns drängt. Und es ist die Liebe des Christus durch mich. Weißt du, manchmal muss ich bekennen und sagen, Herr Jesus, ich habe keine Liebe. Oder ich habe nicht genug Liebe. Und dann erinnert der Herr mich an das Wort aus 1. Johannes 4, Vers 9, lasst uns lieben. Und da sind die Übersetzer sich nicht ganz einig. Heißt es da, lasst uns lieben im Allgemeinen, und heißt es, lasst uns ihn lieben. Ich glaube, es gilt beides. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, wunderbar. Aber lasst uns lieben, die anderen, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn er mich geliebt hat, sagt er im 1. Johannesbrief, dann bin ich auch schuldig, die anderen zu lieben. Denn ich kann nicht Gottes Liebe empfangen und sie nicht weitergeben. Das geht nicht. Gottes Gaben sind immer Geschenke zum Weitergeben, nicht für dich. Viele Christen sagen, oh toll, dass Jesus mich liebt, gib mir mehr davon. Und dann behalten sie es im Bunkern zu Hause und aber was Gott uns schenkt, ist, dass wir es weiterschenken. Und weißt du, wann du mehr Liebe von Jesus bekommst? Wenn du ganz viel weitergibst. Die Christen sind die Menschen, die werden reicher, weil sie weitergeben. Ich hoffe, du auch. Die Liebe des Christus durch mich drängt mich, sagt er. Das Wort heißt so viel wie zusammendrücken, ja, festhalten, keine andere Chance lassen. Das ist das Wort, drängt mich. Ich kann nicht anders. Er sagt mal an einer Stelle, und wenn ich es nicht wollte, dann müsste ich doch. Aber er wollte ja. Warum? Weil er von der Liebe des Christus so gepackt war. Die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Er hatte eine Überzeugung und die musste an den Mann. Das ist das, was ihn bestimmt hat. Die Liebe des Christus bestimmte ihn. Ich weiß nicht, was dich bestimmt in deinem Leben. Ich weiß nicht, was deine treibende Kraft ist. Es gab mal vor Jahren, ich weiß nicht, ob hier in Bayern auch, so eine Anzeigenkampagne der Volksbanken. Und die hatten so einen Slogan, der steht, jeder hat etwas, das ihn antreibt. War das hier auch? Guckt, es ist wirkungsvoll, gell? Auch für Nicht-Volksbankkunden. Ich bin nämlich Sparkassianer, weil ich mal da gelernt habe. Ja. Jeder hat etwas, was ihn antreibt. So, was treibt dich denn an? Was treibt dich für die Nachfolge Jesu? Was treibt dich für deine Dienste? Was treibt dich an, um Opfer zu bringen? Was treibt dich, Enttäuschungen zu verkraften? Was treibt dich, anderen zu vergeben, die dir Böses taten? Was treibt dich, um an Jesus zu bleiben, wenn es scheint, du hast mehr Verlust als Gewinn? Ich saß vor einigen Wochen in meinem Büro oder irgendwo und habe nachgedacht, denn ich war so demotiviert. Ich hatte so die Nase voll. Entschuldigung, wenn ich das so sage, so war es. Es waren so viele Probleme und ich war so enttäuscht von Christen, wie die miteinander umgehen und streiten und laufen so mal schlichten und dann hören sie doch nicht und jeder macht doch, was er will und jeder will mich nur missbrauchen, dass ich ihm Recht gebe gegen den anderen. Und ich hatte so die Nase voll, dass ich gedacht habe, oh Herr, lass gut sein, wann gehe ich in Rente? Weißt du, da fange ich dann anfange nachzudenken, wann die BFA mir geschrieben hat, dass ich in Rente darf. Bin nach Hause gekommen zu meiner Frau, habe mich an den Tisch gesetzt. Ich sagte, was ist denn los? Habe ich gesagt, also weißt du, Schatze, wenn ich mal in Rente bin, das werde ich nicht vermissen. Sie hat mich dann sehr demotiviert, indem sie mir gesagt hat, aber solche Aufgaben werden dir wahrscheinlich am längsten bleiben. Na super. Herr, man hat ja eine Gehilfin, dass sie einem zur Nüchternheit verhilft. Aber wisst ihr, dann habe ich wieder neu begriffen. Wenn mich nicht die Liebe des Christus treibt, dann bin ich hoffnungslos verloren in meinem Dienst. Wenn mich nicht die Liebe des Christus zu mir nach vorne bringt, dann schmeiße ich alles irgendwann früher oder später. Ich mache es verbissen, weil ich muss. Und wenn mich nicht die Liebe des Christus zu den anderen bewegt, dann werde ich hart und zynisch und sarkastisch. Ihr wahrscheinlich nicht, aber wie will ich? Lasse ich mich von der Liebe des Christus erfüllen, um sie weiterzugeben? Wie sehr bin ich geprägt von der Liebe des Christus, dass sie mich drängt, dass ich gar nicht anders kann? Und das war bei Paulus so. Auf allen Wegen hat er versucht, Menschen zu erreichen. Ob die Leute, die unter dem Gesetz waren, oder die Heiden, es war ihm ganz egal. Die Liebe des Christus drängte ihn. Und ich war am Freitagabend in Aschau dabei, bei diesem Evangelisationsabend, und weiß ja, Wochenende vorher war auch schon, gell? Und kommendes Wochenende sind wir leider nicht mehr da, da ist auch wieder Evangelisation. Und ich merke, ihr versucht hier langsam im Chiemgau die Fühler auszustrecken. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich habe euch das gesagt beim ersten Gottesdienst oder so, war glaube ich im Heftersaal, im großen Heftersaal, oder? Ja, habe ich euch gesagt, es ist schön, wenn ihr Gemeinde habt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das habe ich euch gesagt. Wenn ihr euch vergessen habt, Schande über euch, sage ich es euch nochmal. Ihr habt hier Gemeinde nicht, damit ihr hier eine schöne Gemeinde habt. Dann weißt du, anbeten kann man überall. Da hättet ihr in Traunreuth bleiben können oder in Aufhamm oder Rosenheim oder wo immer du herkommst. Man kann überall anbeten. Aber ihr seid hier, um das Chiemgau zu erreichen mit dem Evangelium. Und das hat Paulus bewegt. Die Liebe des Christus drängt mich. Jesus ist durch alle Dörfer und Städte gegangen. Und ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir jemand anders hier verabschieden. Ihr habt ja heute Morgen Leute verabschiedet. Ich hoffe, dass sie dich mal verabschieden hier, Martin. Sag, Martin, du musst gehen, die nächste Gemeinde gründen. Dafür bete ich. Jetzt ladet ihr mich vielleicht nicht mehr ein, denkst, so ein schrecklicher Mensch, betet ihr den Martin und die Kirsten hier weg. Die Kirsten wird mich wahrscheinlich killen, sagen, was, ich bin ja kaum umgezogen. Soll ich woanders hin? Nein, nein, keine Angst. Die Liebe des Christus soll uns ja drängen. Ja, Geschwister, die Liebe des Christus ist das, was uns in Bewegung setzt. Und ich komme zum Schluss mit dem Gedanken aus dem Römerbrief im Kapitel 8. Und den Schluss von Römer 8 kennen wahrscheinlich alle Bibelleser ziemlich gut. aber vielleicht noch nicht gut genug. Römer 8. Und lese die beiden letzten Verse. Römer 8, 38, 39. Lies schon Vers 37. In dem allem überwinden wir mit Knabbernot, mit Hängen und Würgen. Nein, überwinden wir weit. Ja, bei uns ist mehr mit Hängen und Würgen oft, gell? So im richtigen Alltag. In dem allem überwinden wir weit. Durch den, der uns geliebt hat. Und jetzt kommt es, worauf es mir eigentlich ankommt. Denn, also wir überwinden weit auch die Schwierigkeiten und Nöte und Kämpfe und Verluste und all das, was Christus Nachfolge mit sich bringt. Denn ich bin gewiss, heute Morgen seid ihr auch alle sehr gewiss im Gottesdienst, ist ja alles easy. Denn ich bin gewiss, dass weder, und dann kommt ja eine ganze Aufzählung, gell? Alles Mögliche zählt auf, das umgehe ich nicht, aber ich erkläre es gleich. Und er schließt mit der Aussage, dass von all dem uns nichts scheiden kann. Von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da sind wir wieder bei unserem Thema, gell? Die Liebe des Christus. Niemand kann mich von der Liebe des Christus trennen. Also die Liebe des Christus für mich zu erfahren, die Liebe des Christus für die anderen Menschen zu erkennen und die Liebe des Christus durch mich zu allen Menschen erfahren. Nichts kann mich aufhalten, sagt Paulus. Und das wünsche ich uns all, mir und dir. Was soll uns nicht aufhalten? Jetzt gucken wir uns mal die Dinge an, die er hier nennt, was uns angeblich nicht scheiden kann von der Liebe Gottes. Erstens sagt er, der Tod. Ja, sagst du, ist ja klar, wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Ja, das ist mir zu billig. Weißt du, manchmal stirbt man vor dem Sterben. Weißt du, der Tod, das bedeutet nicht nur irgendwann die Augen zuzumachen, den letzten Atemzug zu tun. Das ist die physikalische Wirkung. Aber Tod im geistlichen Sinne heißt, ich verliere mein eigenes Leben, mein Eigenleben, mein Ich, mein Drehen um mich, mein eigenes Recht. Und Paulus sagt, und wenn ich auch manchen Tod sterben muss, auch meinem Ich manchen Tod sterben muss, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Wenn ich also mein Leben verliere, meine Vorstellungen, meine Pläne, meine Illusionen, mein Recht, meinen Wert, meine Anerkennung, meinen Ruhm, wenn ich auch all das verlieren sollte, nichts trennt mich. Die Liebe Christi macht mich so reich, dass ich bereit bin, auch um Christi willen mein Leben zu lassen. Im geistlichen Sinne bis hin zum körperlichen. Das Zweite, ich bin gewiss, dass das Leben mich nicht scheiden kann von der Liebe des Christus. Naja, das Leben kann einem sehr in Beschlag nehmen. Jesus sagt mal, dass bei dem vierfachen Ackerfeld, ja, da manchmal die Sorgen der Weltzeit und der Betrug des Reichtums den guten Samen ersticken. Und als ich da neulich morgens, jeden Morgen, wenn ich zum Bäcker gefahren bin oder so, jetzt im Urlaub, mit dem Fahrrad, schönes Wetter und gut geschlafen und muss nicht arbeiten und ist alles so schön hier, schöne Gegend und alles prima. Bin gesund und dann habe ich Jesus gedankt für all das, was er mir schenkt. Das darf ich ja auch genießen. Aber, weißt du, das kann mich alles sehr gefangen nehmen. Und dann lebe ich nur für dieses Leben. Für meinen Besitz, für meine Freuden, für meinen Urlaub, für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Frau und all die Dinge, an denen ich mich freue. Aber wisst ihr, das kann einem so gefangen nehmen, dass man nicht mehr von der Liebe des Christus geprägt ist, sondern von all dem, was das Leben so schön macht. Und Paulus sagt, das Leben soll mich nicht scheiden von der Liebe Gottes. Er soll das Wichtigste bleiben. Von seiner Liebe möchte ich leben. Dann geht er weiter und sagt, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten Hier sind Mächte der Finsternis gemeint, die uns zusetzen wollen, die uns von Jesus trennen wollen. Satan hasst Jesus und deswegen hasst er die Christen und will die Christen und Jesus auseinanderbringen. Und wir wissen, der Teufel ist mächtig und er kann uns sehr zusetzen. Ich komme immer wieder mit Christen zusammen, die sind sehr bedrängt durch harte Anfechtungen. Um Jesus aufzugeben. Er sagt, nein, was immer auch Satan erreichen will, er wird mich nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Er geht weiter und sagt, weder Gegenwärtiges, also all das, was heute so da ist, mit seinen Herausforderungen, Verführungen. Mancher von euch denkt schon wieder ans Arbeiten vielleicht morgen. Die Frauen an ihren Haushalt, die Kinder an die heißgeliebte Schule. Ja, da geht er für Jesus hin in die Schule, gell, morgen, und lernt für Jesus. Ja. Das Heute soll mich nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Mit all dem, was heute für dich bedeutet. Und dann sagt er, und auch das Zukünftige soll mich nicht trennen. Mancher, wenn er an die Zukunft denkt, dem wird es ganz schwer ums Herz. Wenn du in deinem Altersheim bist, da hast du alte Leute, wenn die nach vorne denken, naja. Oder du denkst, wenn ich mal so alt bin und es mir so geht, auch das Zukünftige mit all den Sorgen, mit all den Fragen, die man hat. Mancher sagt, oh Mann, wie werde ich mich mal im Alter finanzieren? Mancher sagt, ach, bis ich mal in Rente gehe, gibt es eh keine Rente mehr. Okay, wo ist das Problem? Ich meine, wir vertrauen doch nicht auf die Bundesversicherung für Angestellte oder wo immer du rentenversichert bist. Wir vertrauen doch auf unseren himmlischen Vater, oder? Hat er versprochen, uns zu versorgen? Hat er mal ein Versprechen gebrochen? Also, du brauchst, wenn du das Zukünftige denkst, dich nicht scheiden zu lassen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Du gehörst ihm ja. Ich weiß noch, wir waren noch nie Millionäre bis heute. Wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber da war mal eine Zeit, da war es eh knapp, da war nur ganz wenig auf dem Sparkonto und dann ist irgendwas passiert, irgendwas kaputt gegangen, Auto, Waschmaschine oder was, und dann war das letzte Geld auch noch weg. Und dann hatte ich ja nichts mehr. Kein nichts mehr auf dem Sparbüchlein. Und dann gab mir Gott einen wunderbaren Einblick. Ich habe gesagt, Herr, dieses Sparbuch gehört ja dir mit all dem Geld, was drauf ist. Es ist ja dein Geld. Und wenn du meinst, dieses Geld soll an die Autowerkstatt gehen, um das Auto zu reparieren, weil du zugelassen hast, dass es kaputt gegangen ist, das ist deine Sache. Es ist ja dein Geld, dein Auto. Das hat mich so entlastet. Ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, mein Auto, wie zahle ich meine Autoreparatur und, nein, stehst du auch, das Morgen muss mich nicht beschäftigen, muss mich nicht scheiden von der Liebe Gottes. Und dann sagt er weder Hohes, also das Schöne, das Erfolgreiche, das Starke, die Sonnentage, die leichtfertig und selbstsicher machen können, die sollen uns auch nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Was ich sehe, manchmal Christen, denen geht es einfach zu gut. Und die werden leichtfertig und selbstsicher. Die haben ja alles im Griff. Und das kann einem sehr scheiden von der Liebe Gottes, weil man so selber so stark ist und alles im Griff hat. Und dann sagt er, und auch das Tiefe soll dich nicht scheiden von der Liebe Gottes. Wir haben auch viele Tiefpunkte in unserem Leben. Jeder von uns hat Tiefpunkte. Ich habe gestern meinen Enkeln, den kleinen Buben, mal meine Geschichte erzählt, als ich Kind war, wie es dazu ging. Und das war schlimm. Aber es hat mich nicht scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Er liebt dich dennoch und er sorgt für dich und er sorgt für deine Kinder. Und dann sagt er zum Schluss noch, was ihn auch nicht scheiden kann, ist kein anderes Geschöpf. Ich weiß nicht, wer die Menschen sind, mit denen du jeden Tag zu tun hast, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz. Und er sagt, auch die Menschen, die dir zusetzen, denen soll es nicht gelingen, dir die Liebe Gottes zu verdunkeln. Also er sagt mit anderen Worten, nichts und niemand kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Denn diese Liebe Gottes, diese Liebe des Christus, die soll deine treibende Kraft sein, dein Antrieb, dein Motor. Und die kann dir niemand nehmen. Vielleicht ist deine Vorstellung von Liebe zu Christus baden gegangen. Du hast gedacht, ich liebe ja Jesus so sehr und es ist alles in Brüche gegangen. Und du merkst, hey, ich liebe ihn gar nicht so, wie ich mal gedacht habe, dass ich ihn liebe. Und dann darf ich wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, es ist ja nicht meine Liebe. Meine Liebe zu dir, sondern es ist deine Liebe zu mir, die mich bewegt. Manchmal muss das sogar zerbrechen. Manchmal müssen wir zu Schanden werden an unserer Liebe, damit wir lernen, von seiner Liebe zu leben. Ich habe ihm schon oft bekennen müssen, Herr, es ist eine Schande, aber ich muss dir bekennen, ich liebe dich weniger, als ich es gedacht habe. Und wenn du mich nicht mit deiner Liebe erfüllst und durchdringst, dann habe ich dir nichts zu geben. Denn die Liebe ist nicht das Ergebnis deiner religiösen Anstrengung, sondern ihr Bibelleser kennt doch alle die sogenannte Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Ja? Und was ist die erste Frucht, die erwähnt wird? Ha? Geduld? Nein. Die Liebe. Die Liebe. Ja? Aber jetzt passt auf, was steht da vorne dran? Wie fängt der Satz an? Die Frucht deiner Frömmigkeit ist, oder? Die Frucht deiner Anstrengung ist, oder? Nein, die Frucht des Geistes. Es ist die Liebe, die er wirkt, die ich nicht habe. Weißt du, das ist das Große. Jesus erwartet von mir keine Liebe, weil er weiß, die steckt mir nicht in der Natur. Die Liebe, die er meint, meine ich, diese Agape, ist nicht in mir. Deswegen kann er es von mir auch nicht erwarten, denn was nicht drin ist, kann nicht rauskommen. Aber es ist die Liebe des Christus, die mich drängt. Und dass ich davon motiviert bin. Ich soll ja für euch beten. Danke für die Tasse. Ich hoffe, ich tue es auch ohne Tasse. Unter einer Bedingung. Ja, also wisst ihr, Leistung gegen Leistung. Ihr müsst auch für mich beten. Muss nicht jeden Tag sein. Ich schenke euch auch keine Tasse als Erinnerung, ist ja ein bisschen teuer. Aber wollen wir dafür beten? Ist die Liebe des Christus so dringend? Ich will beten für euch. Hier im Chiemgau, dass die Liebe des Christus euch drängt, bewegt, die Liebe des Christus zu euch. Und dass ihr diese Liebe Christi beantwortet und dass ihr diese Liebe des Christus lebt. Hier unter euch? Herausforderung genug? Oder? Ich kenne dich ja nicht so genau, aber ich kenne die Menschen. Gemeinde Jesu seit 45 Jahren kenne ich, also seit über 50 Jahren. Ja, ihr braucht auch Liebe füreinander. Und ihr braucht Liebe für die Welt. Lasst uns mal einen kleinen Moment still werden auf unserem Platz. Jeder für sich. Und dass wir nur mal in unserem Herzen kurz beten. Gott eine Antwort geben. Niemand so laut beten, bitte. Ich schließe das dann ab. Danke, himmlischer Vater, dass du uns immer wieder durch dein Wort so geduldig erinnerst. Und dass du alles wieder zurechtrückst in unserem Glaubensleben. Herr, du kennst die Geschwister hier, du kennst mich. Was uns letzte Woche gedrängt hat, bewegt hat, motiviert hat. Und Herr, wir müssen dann häufiger, als wir es dachten, feststellen, dass es nicht deine Liebe war, die uns bewegt hat. Manchmal war es die Gewohnheit, die Pflicht. Und auch wenn es besser ist, Dinge zu tun aus Pflicht und aus Gewohnheit, als dass wir sie nicht tun, ist doch die Liebe das, was alles überragt. So wie es Paulus den Ephesern schreibt, die Liebe des Christus zu erkennen, die alles andere überragt. Und ich bitte dich für mich und ich bitte dich für die Geschwister hier und ich bitte für diejenigen, die noch nicht dein Eigentum sind. dass sie von deiner Liebe, dass wir von deiner Liebe so gepackt werden, dass deine Liebe uns drängt und nichts anderes. Und dass diese Liebe uns drängt, sie zu erwidern, dich wieder zu lieben und dann die Menschen zu lieben, indem du sie durch uns liebst. Danke, dass du uns hilfst, daran uns niemals zu gewöhnen, sondern geprägt zu sein und zu bleiben von der Liebe des Christus. Dank sei dir. Amen.